Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk und ein Sonntag ohne Gast wäre wie ein Sommer ohne Sonne. Und deswegen habe ich mir Jochen Schropp eingeladen. Heute an diesem Sonntag. Er ist Schauspieler, er ist Moderator, Autor. Guten Morgen, lieber Jochen. Du musst ein Morgenmensch sein, denn sonst würdest du nicht beim Frühstücksfernsehen moderieren.
Zu Hause in Hessen.
Zu Gast im HR3 Sonntagstalk ist heute an diesem sonnigen Sonntag Jochen Schropp. Kennt ihr als Schauspieler, als Moderator. Und ich glaube, man muss ein Morgenmensch sein, sonst würde man nicht das Frühstücksfernsehen moderieren. Guten Morgen, lieber Jochen.
Guten Morgen. Also erstmal bin ich ja überhaupt kein Morgenmensch. Deswegen bin ich ja auch nur noch Vertretung beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Also ich kann dann mal früh ins Bett gehen, wenn ich gebraucht werde. Aber ich muss sagen, als ich das wirklich wöchentlich gemacht habe, also immer mit einer Woche Pause und dann wieder eine Woche. Es tat mir nicht gut und mein Körper hat auch ein bisschen rebelliert und deswegen habe ich gedacht, meine Gesundheit geht dann doch
wie
vor.
Wie schreit dein Körper? Wie schreit der Körper beim Frühstücksfernsehen und sagt, wir kennen das ja hier auch von den Kollegen in der Morningshow, wenn alle anderen noch schlafen und du dich nochmal gemütlich umdrehst, denkst du, boah, der ist da schon unterwegs und hat schon die erste Konferenz.
Na, man merkt es halt dann irgendwann auch im Gesicht. Ich hatte dann irgendwelche roten Flecken und so, wo ich dachte, oh so, die habe ich ja sonst irgendwie nicht. Und ich habe dann mit meiner Heilpraktikerin darüber gesprochen und die sagte, naja, also nachts entgiftet halt eigentlich dein Körper. Und wenn dein Biorhythmus dann total durcheinander kommt, dann können deine Organe nicht mehr so entgiften, wie sie das eigentlich sollten. Und dann passieren komische Sachen. Also um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass all meine Kollegen und Kolleginnen...
Die Beulen im Gesicht.
Frühstück, nein, aber ich habe das dann schon irgendwann gemerkt. Mhm. Und es ist ja dann auch so, am Freitag ist ja dann der letzte Tag. Dann hast du abends da vielleicht schon irgendein Abendessen oder einen Geburtstag. Und du kannst einfach an diesem sozialen Leben gar nicht mehr so teilnehmen. Weil auch Freitagabend bist du relativ früh fertig. Also K.O., Samstag dann genauso, Sonntag geht's dann schon wieder besser, dann ist das Wochenende aber wieder vorbei.
Und du denkst am Freitagabend auf der Party schon um 12 Uhr, ich muss ja jetzt ins Bett, weil ich muss morgen vielleicht wieder früh raus oder so, ja?
Das denkst du nicht um 12, das denkst du schon um 20.30 Uhr, denkst du das schon. Also das ist einfach kein Spaß.
Wenn du dich fertig machst und deinen Uber bestellst, bist du schon eigentlich fertig. Und trotzdem bist du uns ja heute am frühen Morgen auch nochmal erhalten gewesen. Habe ich mich getäuscht oder warst du bei Tiere bis unters Dach der Arzt?
Ja, das war ich gerade, genau. Hast du natürlich gesehen, als du morgens durchs Fernsehen gesäppt hast. Da du ja natürlich nur die Öffentlich-Rechtlichen guckst, bist du natürlich direkt in der ARD rausgekommen im ersten.
Jochen, genau so war es, ja. Bevor ich die Sendung mit der Maus schaue, schaue ich Tiere unters Dach. Und ich habe mir dann gedacht, Jochen Schropp, der war doch mal Zivi in Gießen in einem Dialysezentrum. Also ein bisschen medizinische Vorkenntnisse hast du natürlich.
Ja, und ich habe tatsächlich auch schon mal 2005 in der sehr erfolgreichen Sat.1-Serie Alpha Team, Lebensretter im OP, den Assistenzarzt Dr. Benjamin von Bode gespielt und auch da habe ich schon diverse Handgriffe gelernt. Also ich kann mittlerweile für Tiere in den OP-Raum gehen. Ich kann aber auch den Allgemeinmediziner für Menschen geben. Ich bin Arzt. Lassen wir es einfach da.
Also Kanülen kannst du setzen, Blaulicht wahrscheinlich fahren, Wagen mit Blaulicht und Pflaster setzen. Ich würde immer bei Schnappatmung und im Notfall nach deinem Namen
rufen. Okay, und ich hoffe, dass ich dann nicht in dem Flieger oder in dem Bahnabteil sitze, wo du mich rufst, weil das könnte schief gehen.
Ich hoffe auch. Also wenn es dann heißt, ist hier ein Arzt, bitte hebe nicht den Arm.
Genau, so sieht's aus.
Aufgewachsen bist du in Langgöns in Hessen. Mhm. Langgöns ist für alle, die es nicht wissen und die neu sind in Hessen, bei Gießen, richtig?
Genau, wir haben eine eigene Autobahnabfahrt auf der A5. Insofern haben das wahrscheinlich schon die ein oder anderen Zuhörenden vielleicht schon mal gesehen.
Und hast du da jetzt so ein Langgönser Ehrendenkmal, das Schroppsche Denkmal oder ein Walk of Fame mit Jochen Schropp gehabt? Haben die dich schon irgendwie gefeiert in Langgöns oder muss ich da noch was anschieben?
Ich habe den jetzt? Walk of Shame in Langgöns, definitiv. Den Walk of Fame, da warte ich noch drauf. Nein, aber es ist lustig, weil ich ja ab und zu dann von irgendwelchen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden oder vielleicht auch von der Verwandtschaft irgendwelche Artikel aus der Gießener Allgemeinen oder dem Gießener Anzeiger geschickt bekomme und da werden dann manchmal die berühmten Langgönser genannt und es gibt ja nicht nur mich, der es irgendwie vor die Kamera geschafft hat. Es gibt Eva Briegel, die Sängerin von Juli. Es gibt Lars Ament, der Buchautor ist. Es gibt Christoph Ament, der Chefredakteur, Chefredakteur des Zeitmagazins. Also die Langgönser. Ich weiß nicht, was da im Wasser ist, aber irgendwas muss da sein.
Ihr habt das Karrieregehen irgendwie in euch. Wie sagt der Langgönser guten Morgen? Gumoge oder Moge? Oder wie sagt man das?
I know Moge. Moje.
Moje.
Wobei, Moje. Ich hab nie wirklich Dialekt gesprochen. Und meine Mutter ist ja Langgönserin gebürtig. Die spricht dann eher platt. Das hört sich fast an, als wäre so ein amerikanischer Dialekt, weißt du?
Ja, das klingt gut. Aber ich freue mich jetzt, dass wir nicht platt sprechen, sondern über dein neues Buch. Jochen Schropp, heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Und ich bin Bärbel Schäfer, Bremerin. Sein Abi hat er in Butzbach gemacht, aufgewachsen in Langgöns. Große nächste Stadt ist Gießen gewesen, da hast du deinen Zivildienst absolviert. Jochen Schropp ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Und ich freue mich auch sehr, dass ich mich mal wieder an die Dialysezeit erinnern darf.
Ja.
Das war nämlich irgendwie eine sehr prägende und schöne Zeit.
Du, es wird ja gerade wieder politisch diskutiert. Ja, sollen Schüler und Schülerinnen nach dem Abschluss ihrer Schulzeit ein soziales Jahr machen? Wärst du
ich
dafür?
Finde, es ist natürlich schwierig, das so zu pauschalisieren, aber für mich war das wirklich richtig, richtig toll, weil ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Auch da musste ich sehr früh raus und habe gelernt, was es bedeutet, Schichtdienst zu machen und innerhalb von einem Jahr um 5 Jahre zu altern. Aber es war wichtig für mich und ich habe da viel gelernt, auch übers Berufsleben, auch über Rang- und Hackordnungen, muss ich sagen. Das hat mich damals so ein bisschen schockiert. Mhm. Ich war nämlich in einer Abteilung, die mir sehr gut gefallen hat und ich hatte da tolle Kolleginnen und dann wurde ich von der Oberschwester versetzt, weil wir zu viel Spaß hatten.
Das geht natürlich gar nicht, Spaß haben am Arbeitsplatz. Ist heute besser geworden, glaube ich, bei dir. Also bei Big Brother hat man bestimmt viel Spaß, im Frühstücksfernsehen hat man Spaß, als Schauspieler am Set hat man eigentlich auch immer Spaß. Warum darf man keinen Spaß haben in einem Dialysezentrum? Ist doch ganz gut immer für die Gesundheit, wenn man auch lacht.
Ja, da hast du absolut recht. Aber ich glaube, dass die Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, wirklich sehr hart arbeiten müssen für schlimme Arbeitszeiten und teilweise wenig Geld. Und da kommt die Bitterkeit manchmal so ein bisschen hervor. Und bei dieser Oberschwester war es wahrscheinlich so, dass sie einfach ein bisschen verbittert war. Und vielleicht war sie auch einfach traurig, dass sie keinen Spaß mit mir haben konnte. Ich bin aber dann in ihre Abteilung versetzt worden und sie hatte dann trotzdem keinen Spaß mit mir. Also insofern ging ihr Plan nicht auf.
Einfach ein harter Knochen, den selbst du nicht knacken konntest. Jetzt hast du aber sehr lange und sehr diplomatisch geantwortet. Ich frage nochmal, lieber Jochen Schropp, soziales Jahr. Gute Idee von Seiten der Politik, wird immer mal wieder diskutiert oder nein?
Ich finde, es ist eine gute Idee.
Gut.
Wobei, jetzt muss ich nochmal einhaken, es natürlich auch wichtig ist, dass unsere deutschen Schulabgänger und Schulabgängerinnen natürlich auch international oder auf dem internationalen Markt mithalten können. Und viele Menschen in anderen Ländern sind ja einfach mit 17 schon mit der Schule fertig und haben quasi das Abitur oder was auch immer da dann eben als Abitur gilt, schon in der Tasche und können anfangen, im Beruf durchzustarten. Und das ist natürlich mittlerweile wichtig, dass wir Deutschen da eben dann auch noch Möglichkeiten haben. Aber ich find's gut.
Also einmal sitzen bleiben, einmal work and travel, ein soziales Jahr. Gut, dann bist du irgendwann Anfang 20 und dann gehst du schon als zu alt.
Schlimm ist das. Schlimm.
Okay, aber wir haben dich ja heute eingeladen, weil du gesagt hast, ich nutze meine Bekanntheit, ich nutze meine Öffentlichkeit eben auch für ein Herzensthema, auf das ich gerne aufmerksam machen möchte. Und zwar die Sichtbarkeit von queeren Menschen bei uns in unserem Land. Also wenn das Buch international durchstartet, hast du auch nichts dagegen. Es heißt Queer as Fuck, Selbstbestimmung, Sex und Sichtbarkeit, warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Das hast du gemeinsam geschrieben mit einer Diplompsychologin und Psychotherapeutin Miriam Junge. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, hey, was bedeutet denn eigentlich queer sein?
Also Queerness oder Queersein ist quasi jetzt einfach nur die Weiterentwicklung der LGBTIA oder QIA+ Community, was ja immer schon sehr kompliziert ist für viele Menschen, selbst für mich. Ich konnte es jetzt auch nicht richtig aussprechen. Und Queerness beinhaltet einfach all diese Menschen.
Also lesbisch, schwul, bisexuell, trans, intersexuell, asexuelle Menschen.
Genau.
Ganz unterschiedliche sexuelle Orientierungen und dass man natürlich nicht aufgrund seiner Geschlechtsidentität diskriminiert werden will.
Genau. Und außerdem habe ich aber auch das Gefühl, dass gerade junge Menschen sich überhaupt nicht mehr so labeln wollen. Also zum Beispiel bisexuelle Menschen, die jünger sind, kenne ich eigentlich gar nicht mehr. Die nennen sich dann oder bezeichnen sich als pansexuell. Das heißt, genau, das Geschlecht ist ihnen egal und sie verlieben sich in den Menschen. Und wenn ich mir die Feierszene angucke, in der ich jetzt nicht mehr so aktiv bin wie früher, aber wenn ich eben auf queere Partys gehe, finde ich, schlägt sich das eben auch in der Mode wieder. Also, dass man vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich erkennen kann, welche Gender-Identität die Menschen unbedingt für sich wählen.
Also eine spannende Reise, die natürlich, wenn man anfängt, sich auf diese Reise zu begeben, sicherlich zu der einen oder anderen Diskussion führen kann. Vielleicht erstmal in der Familie, im Freundeskreis. Und auf diese Reise möchte ich mich gerne mit dir begeben. An diesem Sonntagmorgen. Machen wir das?
Machen wir.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und habe mir Jochen Schropp heute eingeladen. Wir verbringen den Sonntag zusammen mit euch. Und Jochen ist Moderator, Schauspieler, das wisst ihr. Aber vielleicht wisst ihr noch nicht, dass er auch Autor ist. Queer as fuck. Kann man das eigentlich sagen in der ARD? Ich überlege gerade noch. Bei HR3.
Ich glaube schon, sonst müssen wir es piepsen. Ist auch blöd.
Oder das ist auch schlecht. Ja. Und wir schauen auf die LGBTQIA-Community. Bisexuell, Lesbian, Gay, Transgender, Queer, Intersexual und auch asexuelle Menschen. Und du hast gesagt, es muss einfach eine stärkere Selbstbestimmung geben und auch eine Sichtbarkeit bei diesem Thema. Ist die Sichtbarkeit noch nicht so, wie du dir das wünschst?
Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und wenn ich mir anschaue, wie das in meiner Kindheit oder in meiner Jugend war, haben wir auf jeden Fall ganz viele Fortschritte gemacht. Also es gibt einfach Menschen in den Medien, die sich in den letzten Jahren vermehrt geoutet haben. Ich glaube, wir haben mehr Vorbilder oder Identifikationsfiguren im Fernsehen, also im Gegensatz zu denen, die ich früher hatte. Aber wenn man bedenkt, dass irgendwie, glaube ich, 1%, und ich weiß jetzt nicht, ob das international oder nur in Deutschland ist, aber 1% aller Geschichten oder Figuren, die im Fernsehen gezeigt werden, sind überhaupt mit queeren Menschen besetzt oder haben eben einen queeren Hintergrund. Und ich meine, 1% ist jetzt noch nicht so viel, wenn man ja eigentlich sagt, dass wir 10% der Bevölkerung ausmachen.
Also wie man das jetzt genau hochrechnet, das ist mir jetzt auch nicht klar. Aber 1% ist natürlich, geht ja schon gegen null. Das heißt also, wenn Drehbücher geschrieben werden für einen Tatort, für Serien, so etwas meinst du, wenn Rollen besetzt werden in Kinofilmen, in Fernsehserien, in Streamingserien, dann findet diese Besetzung nicht statt.
Die Besetzung findet selten statt und die Rollen müssen natürlich auch erstmal geschrieben werden. Und ich habe mich gerade letzte Woche mit unserem Kameramann bei Tiere bis unters Dach unterhalten und der erzählte, dass er Kamera gemacht hat in einer Serienfolge, wo eine transidente Frau die Episodenhauptrolle spielte und der Autor hatte ihm erzählt, dass er eigentlich wollte, dass diese Transfrau die Mörderin ist und dann hieß es aber, ja, also die kann auf jeden Fall nicht die Mörderin sein, weil transidente Menschen jetzt erstmal geschützt werden müssen. Und das hat er überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich ihm erklärt, dass transidente SchauspielerInnen eben jahrelang immer nur das Mordopfer waren oder eben auch die Täter. Also sie wurden eigentlich immer nur benutzt, damit sie überhaupt in irgendwelchen Krimiformaten vorkamen und dass man da halt jetzt dagegen steuern muss. Das heißt, diese ganzen Diskussionen, die wir mittlerweile führen, die haben alle einen jahrzehntelang, jahrhundertelang wahrscheinlich Hintergrund. Und den muss man erstmal verstehen. Und ich glaube, wenn man versucht, diese queere Geschichte zu verstehen, dann hat man vielleicht auch mehr Verständnis für die Menschen und wie wir uns eben momentan in der Gesellschaft fühlen.
Also Verkrustung aufbrechen, Lebenswege erzählen, Scham erzählen, von Outings erzählen. Das heißt, du bist jetzt eben auch durch dieses Buch ganz schön in der Kommunikation gefragt. Ist das denn etwas, eine Rolle, die du auch wolltest, Jochen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte mir damals tatsächlich überlegt, dass ich vielleicht auch einfach nur sage, okay, ich bin homosexuell und das war's dann auch. Und dann hat sich das alles ganz anders entwickelt. Und jetzt, ich will nicht sagen, ich fühle mich wohl in der Rolle, aber ich habe das Gefühl, ich habe da vielleicht so ein bisschen meine Berufung gefunden oder sollte das einfach machen, weil es gibt halt...
Ist auf dich zugekommen, ja?
Es ist auf mich zugekommen und ich habe es gerne angenommen. Trotzdem ist es eben auch oft so, dass ich als Experte gefragt werde und die Sachen nicht beantworten kann, weil ich bin natürlich jetzt auch keine queere Enzyklopädie. Also das ist manchmal halt so ein bisschen schwierig.
Ist natürlich jetzt etwas sehr enttäuschend, Jochen. Also da habe ich natürlich jetzt mit mehr gerechnet.
Ich gebe mir ja Mühe und ich versuche ja auch alles irgendwie zu beantworten, aber ich kann nicht immer alles beantworten.
Nein, aber das ist ja auch ganz ehrlich, weil niemand kann ja alles beantworten. Und eigentlich könnte man ja auch sagen, okay, ich bin Jochen Schropp, ich bin schwul und das ist dann eben auch gut so. Das hast du ja auch in der Einleitung, im Vorwort deines Buches geschrieben. Es ist dann ja eigentlich doch politisch geworden und es wirft ja auch nochmal einen Blick auf uns als Menschengemeinschaft, wenn man sagt, warum ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Also das heißt, da fehlt es ja wirklich auch noch an Brücken, die gebaut werden, an Verständnis. Ich würde mich gleich ganz gerne mit dir nochmal auf diese Reise zur Toleranz begeben, weil ich glaube, viele denken, ja, tolerant, das bin ich doch.
Genau, und ich kann sagen, warum ihr es nicht seid.
Jochen Schropp ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Er ist Autor, Schauspieler und Moderator und wir sprechen über Toleranz. Toleranz gegenüber queeren Mitmenschen, über Selbstbestimmung, Sexualität und die Sichtbarkeit. Und warum so heißt es im Untertitel deines Buches, ihr nicht so tolerant seid, wie ihr denkt. Moment mal, würden da wahrscheinlich viele jetzt aufrufen und sagen, Jochen, also wir haben die Gleichstellung in der Partnerschaft, steuerlich und rechtlich. Wir haben in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, vom Adoptionsrecht bis zum Blutspenden, doch so viel schon geschafft. Was sagst du?
Aber wir haben immer noch keine Gleichberechtigung. Und ich merke das immer wieder, wenn ich in so Diskussionsrunden sitze, dass besonders ältere, weiße Cis-Menschen, also Cis-Menschen muss man vielleicht erklären, das sind Menschen, die eben mit dem Geschlecht, mit dem sie leben, eben auch geboren wurden, dass die dann eben sagen, ja, also ich weiß nicht, ich habe überhaupt kein Problem mit homosexuellen Menschen, ich habe auch einen schwulen Freund und ihr habt doch alles schon erreicht. Also ich weiß gar nicht, warum ihr immer alles wieder rausholt und euch so aufspielt.
Dann ist es eine Scheintoleranz.
Es ist eine Scheintoleranz und ich glaube, was eben viele Leute nicht wissen, und das haben wir ja vorhin schon kurz angerissen, als du gesagt hast, die Krusten müssen aufgebrochen werden. Weißt du, ich habe in meinem Leben, ich würde sagen, ich habe ein gutes Leben und ich fühle mich auch wohl und ich bin da angekommen, wo ich sein möchte. Aber das Leben hatte, wie auch bei vielen anderen Menschen, das möchte ich Ihnen überhaupt nicht absprechen, hier und da ein paar Dellen aufgewiesen. Ich glaube einfach nur, wenn du als queerer Mensch aufwächst und du wirst immer mal wieder diskriminiert, du musst dir immer wieder anhören, dass du nicht richtig bist, dass du vielleicht ekelhaft bist, dass das unnormal ist, wie du lebst oder was du empfindest. Am Anfang ist es irgendwie so ein kleiner Stich oder so ein kleiner Kratzer und jeder von uns kann einen Kratzer wegstecken. Und über die Jahre werden es aber immer mehr Kratzer, immer mehr Stiche, die im Endeffekt für Vernarbungen sorgen. Und am Ende guckst du dir das irgendwie an, diese Fläche, und die ist dann doch relativ groß. Und du denkst dir, wow, ich bin mit so vielen Narben groß geworden, das habe ich mir in dem Moment in dem Moment gar nicht verstanden.
Aber wo waren die Narben all die Jahre? Die haben ja auch gejuckt, die hatten ja auch Krusten. Hast du die ignoriert oder fängst du erst jetzt an, oder mit dem Schreiben deines Buches, dass du sie dir nochmal angeschaut hast?
Ich glaube, die habe ich sehr lange ignoriert oder die ignorieren viele Menschen immer noch, weil sie ihnen nicht bewusst sind. Und jetzt, wo wir aber vermehrt über Queerness sprechen, wo wir über seelische Gesundheit sprechen, wo wir über Traumata sprechen und diskutieren, wird uns das erst bewusst. Also ich weiß noch, dass ich vor Jahren mal in einer Talkshow war bei Sarah Kuttner und wir haben darüber gesprochen, dass wir beide eine Therapeutin haben. Und dann gab es ein Bild, was benutzt wurde zur Bewerbung dieser Sendung, und da stand dann unten, meine Therapeutin heißt Beate, unter meinem Bild. Und ich habe mich so geschämt und dachte so, ach Gott, kann ich wirklich darüber reden, dass ich eine Therapeutin habe und so? Und heutzutage ist es ja fast schon Mode oder schick zu sagen, dass man eine Therapie macht, und wenn man keine macht und nicht selbstreflektiert ist, dann ist es eher schon problematisch. Und ich glaube, bei vielen Leuten kommt das jetzt alles erst an und die denken sich, krass, das habe ich ja auch erlebt und das habe ich ja auch erlebt. Und dass diese ganzen Wunden natürlich da waren, daran erinnert man sich, aber wir Menschen sind ja auch wirklich gut im Vergessen und Verdrängen.
Naja, aber kann man wirklich vergessen, wenn man dann im Schwimmbad unter das Wasser so lange getaucht wurde, dass du Angst hattest, ich ertrinke vielleicht, dass du überhaupt nicht mehr gerne ins Freibad gegangen bist oder in die Schule, und dass du ganz, ganz oft, das schreibst du ja wirklich sehr deutlich auch, und da hatte ich auf jeden Fall beim Lesen immer das Gefühl, ich möchte den kleinen Jochen so in den Arm nehmen, ja, weinend eingeschlafen bist, weil du einfach auch in der Schule so stark gemobbt wurdest, weil du Barbies hattest, weil du da vielleicht auch schon ausgesprochen hast, dass du schwul bist.
Nein, das habe ich nicht vergessen. Also das war natürlich richtig, richtig schlimm und hart für mich. Das habe ich nicht vergessen. Aber ich hatte zum Beispiel vergessen, dass mein Vater, als ich damals von drei schwulen Freunden Besuch hatte und noch in meinem Elternhaus gewohnt habe, dass der gesagt hat, aber wenn ihr im Wohnzimmer sitzt, dann zieht bitte die Vorhänge zu. Daran hat mich meine Schwester erinnern müssen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich sicherlich vergessen habe und die andere Menschen eben auch vergessen haben, die dann nach und nach wieder auftauchen, genau.
Genau, die sind ja eben nicht weg. Das heißt, man kann alles unter einen Teppich kehren, aber irgendwann hat der Teppich dann solche dicken Buckel, dass du da auch nicht mehr mit dem Staubsauger drüber gehen kannst, um so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Es war also für dich wichtig, das eben auch anzugucken, was da verschüttet war. Und dieses Angucken heißt aber auch, du gehst ja nochmal zurück an deine Narben.
Ja, und ich bin auch sehr häufig gefragt worden, ob das irgendwas Therapeutisches oder dass es ein therapeutisches Erlebnis war für mich, dieses Buch zu schreiben. Und das habe ich immer verneint. Und je mehr ich drüber nachdenke und je mehr ich natürlich auch wieder in dem Buch blätter oder eine Lesung mache oder sowas, merke ich dann doch, dass es doch sehr heilsam war und dass es einen therapeutischen Effekt für mich hatte, ja. Mhm.
Also ein offenes Buch und ein Buch, was natürlich auch ein bisschen was sagt über eine Familie in den 80ern. Und eigentlich haben wir vielleicht schon in den 80ern gedacht, ach, wir sind schon weiter als in den 60ern. Und es geht doch immer noch einen Schritt weiter zu mehr Liebe, zu mehr Selbstbestimmung, zu mehr Toleranz. Und wir beamen uns gleich mal in die 80er Jahre vielleicht oder in die 90er auch so ein bisschen mit Jochen Schropp an diesem Sonntagmorgen.
Der Schauspieler und Moderator Jochen Schropp ist schwul. Er sagt, sein Outing gehörte zur Identitätsfindung dazu. Aber wie hat denn Jochen deine Familie reagiert, als du gesagt hast, ja, ich bin schwul, damals in Langgöns in den 90er Jahren?
Die Reaktion zuallererst von meiner Mutter war, wer erbt denn jetzt? Was ich wirklich sehr, also heute finde ich es lustig fast schon, weil ich aus einem Mittelstandselternhaus komme. Also meine Eltern hatten ein Mehrfamilienhaus geerbt von meinen Großeltern. Das heißt, da war schon ein bisschen Substanz da. Und die haben sich wahrscheinlich, oder meine Mutter hat in dem Moment gedacht, ja, das will ich ja auch irgendwann mal vererben oder wie auch immer.
Ja, an dich und deine Schwester. Wo ist das Problem?
Zum Beispiel. Meine Schwester hat Kinder und ich habe auch Kinder in meinem Freundeskreis, wo ich sage, das ist vielleicht meine, wir reden immer von unserer Wunschfamilie oder von dieser Familie, die wir uns eben ausgesucht haben, dann als queere Menschen, wenn vielleicht unser Verhältnis zu unserer Familie nicht mehr ganz so gut ist. Aber was ich mir damals gewünscht hätte, wäre gewesen, dass meine Mutter fragt, was brauchst du denn von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Und eben nicht, oh Gott, was sollen denn die Nachbarn denken? Was man natürlich gerne mal auf dem Dorf sagt, weil irgendwie kommt es immer darauf an, was die anderen von einem halten und nicht, wie man sich selber fühlt. Und das fand ich schon echt ätzend und es hat mich auch richtig wütend gemacht. Und ich glaube, meine Mutter hat es nicht so verstanden.
In Queer as Fuck schreibst du, mein Vater sagte erstmal gar nichts. Meine Mutter schon. Wie, du bist schwul, fragte meine Mutter. Naja, ich mag Jungs, sagte ich. Ich war einerseits erleichtert, es endlich ausgesprochen zu haben und andererseits bebte mein ganzer Körper vor Aufregung. Und deswegen fahren wir auch immer nach Frankfurt, weil wir da mit anderen schwulen und lesbischen Menschen feiern gehen. Da fühle ich mich verstanden. Und wer erbt jetzt, wenn du keine Familie gründest, fragte meine Mutter. Die Mama hat sich dann ja auf eine Reise begeben und schreibst ja auch, hat sich dann Literatur besorgt zu diesem Thema. Aber wie ging es dir denn in deinen Teenagerjahren? Wie würdest du das rückblickend beschreiben?
Also erstmal kann ich sagen, was mein Körper gerade macht. Ich bekomme nämlich irgendwie gerade Gänsehaut und das ist nicht die schöne Gänsehaut, sondern das ist eher so ein leichter Schauer, der mir den Rücken runterläuft, was ich schon echt krass finde, dass wenn du aus meinem Buch vorliest, diese Reaktion bei mir kommt. Ich habe mich oft allein gefühlt, ich habe mich oft nicht verstanden gefühlt, ich habe mich nicht richtig gefühlt.
Warst du einsam? Warst du ein einsamer Junge?
Die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube eigentlich nicht, weil ich ja immer Freunde und Freundinnen hatte. Aber tatsächlich habe ich mich, glaube ich, am komplettesten gefühlt, als ich dann mein Highschool-Jahr gemacht habe mit 16. Denn da kam ich mit den ersten queeren Menschen in Kontakt, die eben auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften hatten. Auch wenn ich da noch nicht out war, wusste ich, dass es Lebensmodelle gibt von Menschen in meinem Alter, die mit ihren Eltern darüber reden konnten und die von ihren Eltern akzeptiert werden oder die von ihren Eltern nicht akzeptiert werden, aber eben dann quasi ihre Wahlfamilie gefunden haben, die sie unterstützen. Und das hat mir damals sehr viel Kraft und Zuversicht gegeben.
Es waren einfach positive, lebendige, mitten im Leben stehende Vorbilder auch, die es dann ja so in deinem Umfeld gar nicht gab. Hat sich denn was geändert? Ich meine, deine Schwester war ja, glaube ich, damals noch so ein bisschen jung, um darauf zu reagieren, aber so der Austausch und das, wonach du dich damals gesehnt hast, ist das etwas, was du heute dann auch bekommst von familiärer Seite?
Nicht wirklich, nee. Also mein Papa lebt ja leider nicht mehr, der ist 2007 an Krebs verstorben und mit meiner Mutter ist es ist okay. Es kommt immer darauf an tatsächlich, wie gut sie drauf ist und ob sie das annehmen kann oder ob sie in eine Abwehrhaltung geht. Und sie geht halt dann doch auch gerne mal in eine Abwehrhaltung und sagt, das ist so nie passiert und dann hat man natürlich auch keine Diskussionsgrundlage. Ne?
Ich meine, du kennst die Geschichte, aber man wäre natürlich schon gerne im Dialog mit der Familie. Du bist verheiratet mit Norman, deinem Ehemann, ihr lebt in Berlin. Macht es noch einen Unterschied aus, ob man in einer Kleinstadt sein Outing hat, mit der Familie spricht, in die Schule geht, als in der Großstadt?
Ich glaube schon. Jetzt gehe ich natürlich weder in der Großstadt in die Schule zur heutigen Zeit, noch in einer Kleinstadt. Aber ich habe das Gefühl, dass man natürlich ich sage jetzt mal auf jeden Fall, wenn man in Berlin wohnt, ganz andere Eindrücke hat und mit ganz anderen Eindrücken aufwächst. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass in einem vielleicht eher konservativ angesehenen Stadtteil wie Dahlem die Situation anders ist als jetzt vielleicht in Neukölln, wo dann natürlich auch Religion wieder ein ganz anderer Faktor ist, als jetzt vielleicht im Prenzlauer Berg, wo die Leute eher linksliberal denken und offener sind. Ich weiß es nicht genau. Ne? Das sind alles nur Vermutungen. Aber wenn ich mir junge Leute angucke, ich drehe ja jetzt bei Tiere bis unters Dach auch mit Menschen, die 14, 15, 16 sind, sehe ich auf jeden Fall, dass die viel offener auf die verschiedenen sexuellen Identitäten und Orientierungen gucken und da auch schon viel weiter sind. Da es natürlich in sozialen Netzwerken schon ganz andere Aufklärungsmaterialien gibt, als die, die wir damals in der Schule hatten.
Klar, und sonst kann man sich eben nur wünschen, dass man in so ein Austauschjahr fällt, wie es bei dir ja war, oder eine andere Möglichkeit hat, um das eben zu sehen und zu leben und als positives Feedback eben auch zu bekommen, was zu Hause so schwierig war. Jochen Schropp ist heute unser Gast im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir reden gleich weiter. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Jochen Schropp, klar, kennt ihr als Moderator von Promi Big Brother oder als Schauspieler, Tierarzt aus der ARD-Serie Tiere bis unters Dach. Er lebt seit 4 Jahren offen schwul. Öffentlich geoutet hat er sich mit Ende 30 in einem offenen Brief in der Zeitschrift Stern. In der Schule damals in Hessen, in Langgöns in den 90ern, da wollte er es am liebsten geheim halten. Trotzdem wurde er von vielen Mitschülern fies gemobbt. Was gibt das eigentlich den Mobbern? Warum werden immer wieder Menschen von anderen fertig gemacht, Jochen?
Das findet ja an Schulen immer wieder statt. Also egal, ob das jetzt aufgrund der angeblichen sexuellen Orientierung ist. Ja, ich bin mir sicher, dass es auch Jungs gibt, die Schwuchtel genannt werden und fertig gemacht werden, obwohl sie vielleicht überhaupt nicht homosexuell sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass du mehrgewichtig bist oder dass du, keine Ahnung, eine andere Hautfarbe hast und deswegen diskriminiert wirst. Oder keine Ahnung, wir hatten ein Mädchen in der Grundschule, die hatte sehr komisches Haar und die wurde fertig gemacht und der wurde irgendwie unterstellt, sie würde sich die Haare nur mit Gallseife waschen. Also was für ein Quatsch, ist auch scheißegal. Aber Leute finden irgendwas, um andere Leute zu unterdrücken und sich besser zu fühlen.
Die WHO belegt ja in einer Studie, die Selbstmordgefahr ist bei queeren jungen Menschen 4 bis 6 Mal so hoch. Also wenn du kein Netzwerk hast von Freunden in der Schule, niemanden, der das mit auffängt, dann ist man wirklich alleine. Also das ist eine Zahl, die mich sehr erschreckt. 4 bis 6 Mal so hoch bei queeren jungen Menschen.
Und deswegen sage ich eben auch jungen Menschen, die sich an mich wenden über die sozialen Netzwerke, die sich einsam und alleine fühlen, sage ich, dann wendet euch an Beratungsstellen. Also erstmal guckt im Internet, ob es vielleicht irgendwelche Jugendgruppen oder irgendwas in eurem Umfeld gibt. Da haben sie natürlich dann auch oft erstmal Bedenken, dorthin zu gehen, weil sie die Sorge tragen, dass sie vielleicht dabei gesehen werden, wie sie in irgendein queeres Jugendzentrum gehen oder so. Aber ich kann ihnen einfach nur raten, sich Verbündete zu suchen. Und wenn sie das nicht im eigenen Freundeskreis finden können, dass sie sich da irgendwie weiter umschauen und über den Tellerrand hinausblicken. Zum Glück kann man mittlerweile auch im Internet natürlich Bekanntschaften machen. Aber auch das halte ich teilweise für gefährlich. Also wenn ich denke, in was für Situationen ich mich als junger Mann gebracht habe, wo niemand wusste, wo ich bin. Ich glaube, es gab dann gar keinen sexuellen Kontakt, aber meinen ersten sexuellen Kontakt, den ich quasi gesucht habe, war über eine Kontaktanzeige in einem kostenlosen, monatlich erscheinenden Blättchen in Gießen. Und da habe ich mich dann damals, als ich meinen Führerschein hatte, ich konnte den in Amerika schon machen und durfte dann mit 17 schon Auto fahren, habe ich mich mit einem jungen Krankenpfleger getroffen, der in Gießen gewohnt hat, der war glaube ich 25 und niemand wusste davon. Ich möchte natürlich jetzt niemandem unterstellen, dass er oder sie böse Absichten haben, aber es hätte ja auch sein können, dass ich mich da irgendwie in Gefahr begebe. Und das ist halt auch immer schwierig. Und wenn ich sehe, was Menschen heutzutage oder wie sich Menschen daten über irgendwelche Plattformen oder Internet-Apps, finde ich das schon teilweise krass bedrohlich.
Dass du auf jeden Fall auf die Gefahr auch nochmal aufmerksam
machst. Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich, ist es wichtig, dass man einen Menschen hat, wenigstens einen Menschen, dem man den Standort schicken kann oder wo man sagen kann, ich bin heute verabredet, ich gehe da und da hin. Einfach nur, dass man einfach weiß, dass man jemanden hat, der so ein bisschen auf einen aufpasst.
Wer war denn dein Netzwerk? Weil du schreibst ja auch, also klar, Mobbing war da, das haben wir eben auch schon genannt. Ein richtiger Außenseiter warst du eigentlich nie. Also du hattest ja auch Freunde und Freundinnen in der Schule, du hattest Hobbys, denen du nachgegangen bist. Klar, hast hast auch mal gewechselt. Aber hattest du ein Netzwerk von Menschen um dich herum, die dann auch mal die Stimme erhoben haben? Darum geht es ja, dass die anderen eben nicht schweigen, wenn du gedisst wirst.
Genau, wir reden wir reden immer von Allies, also beziehungsweise Verbündete. Dann eben, genau. Also wir reden darüber, wie gut es und wichtig das für uns ist. Und ich hatte das tatsächlich nicht, bis ich mich dann geoutet habe. Klar, daran liegt es ja, dass man sich dann eben auch outet. Da war aber alles schon vorbei. Und ich habe jetzt schon Rückmeldungen bekommen von Mitschülerinnen, muss ich sagen, weil ich eben eher mit Mädchen befreundet war, und auch von meiner Großcousine, die das Buch gelesen hat und sagte, dass es ihr so leid tut, dass sie das überhaupt nicht mitbekommen hat. Denn ich war natürlich sehr gut darin, das auch zu verheimlichen und zu überspielen. Hm. Und wenn mich irgendjemand angerempelt hat, dann habe ich halt so getan, als wäre das ein Unfall gewesen oder keine Ahnung, was ich da habe halt darüber gelacht. Also ich habe natürlich nicht gezeigt, wie schmerzhaft das für mich ist. Diese Scham wollte ich mir dann irgendwie nicht geben.
Und trotzdem hat dich der Schmerz ja auch eingeholt. Das ist ja das, was ich meine. Es sickert dann ja ein. Es geht in die Träume, es geht vielleicht auch in die Albträume, es geht dahin hinein, dass man dann eben doch weint oder dass man nicht weiß, wohin mit dieser ganzen Schmerzwelle. Also es ist ja nicht so, dass es überhaupt gar keine Spuren hinterlassen hat, oder?
Nein, es hinterlässt Spuren und es hinterlässt natürlich auch noch Spuren im Erwachsenenalter. Also ich weiß, dass ich auch bei diversen Produktionen, das waren jetzt nicht viele, aber ich kann mich auf jeden Fall an zwei erinnern, wo ich sehr emotional reagiert habe aufgrund der Situationen, die mir im Teenageralter passiert sind. Und ich dann tatsächlich auch noch von diesen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die ich jetzt vielleicht als Vorgesetzte, wenn es das irgendwie überhaupt gibt in unserem Buch, also gibt es ja irgendwie, auch wenn wir selbstbestimmt arbeiten, dann zu hören bekommen habe, ja, ist ja klar, dass du jetzt so emotional reagierst, du bist ja auch schwul. Es ist eine Frechheit. Also ich finde, Homosexualität wird so schnell auch dafür benutzt, um negative Charaktereigenschaften hervorzuheben.
Da macht dich die Antwort nochmal wütend und dann kommt man gar nicht darauf, um wirklich über das Kernthema dann tatsächlich zu sprechen.
Ja,
auch. Ne?
Ja, absolut.
Und das ist ja schon ein berufliches Umfeld, jetzt ein Set für eine Fernsehserie oder eine Produktion für einen Film, wo man eigentlich denkt, Leute, da sind wirklich alle tolerant und aufgeklärt. Aber auch da ist es eben nicht der Fall.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das immer so ist. Also wenn ich mir...
Es gibt auch Spießer bei Fernsehproduktionen, halten wir das fest, Jochen.
Ja, nein, ich glaube, es kommt immer auf die Fernsehproduktion an. Und klar, wenn es um ein Reality-Format geht wie Promi Big Brother, dann sind da natürlich auch einige homosexuelle MitarbeiterInnen dabei, weil die einfach dieses Genre vielleicht spannender oder lustiger finden. Aber ich kenne auch sehr viele Redaktionen, wo ich the only gay in the village bin. Also da ist keiner queer. Und diese Menschen machen ja teilweise dann eben auch Fernsehsendungen, wo es um Queerness geht. Und wie wollen die mit diesem Thema gut und behutsam umgehen, wenn sie eigentlich gar keine Ahnung davon haben?
Ja, schauen wir doch nochmal, wo man sich vielleicht Hilfe holen kann. Du hast gerade nochmal gesagt, in der queeren Community gibt es diesen Begriff Allies, ja, Verbündete und Unterstützer, die Alliierten, so ein ganz wichtiger Begriff. Und wo kann man vielleicht sonst nochmal Kontakt sich holen? Wie sollen sich Lehrer verhalten? Wie sollen sich Freunde und Freundinnen verhalten? Reden wir drüber. Heute mit Jochen Schropp. Hey, ihr hört den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Jochen Schropp, mein Gast, ist ein Ehemann, ein hoffentlich glücklicher Ehemann. Du kannst heute offen auch sagen, ich stehe auf Männer. Wie sollen denn, Jochen, wir haben gerade über Mobbing in der Schule gesprochen, du hast das als Schüler ja auch erlebt, Lehrer und Lehrerinnen sich denn eigentlich verhalten, wenn sie so etwas mitkriegen, dass jemand wegen seiner Sexualität gemobbt wird?
Also eine Frage, die man immer stellen kann, ist, wie kann ich dir helfen? Das ist erstmal das Erste und da wird jeder oder jede individuell antworten. Ich hatte damals ja einen Schuldirektor.
Der hat dir auch Hilfe angeboten, genau.
Der hat mir Hilfe angeboten, aber das war halt, also ich konnte damit damals nicht wirklich gut umgehen, denn der sollte mir eigentlich nur ein Zeugnis ausstellen oder einen Brief schreiben, was aufsetzen, das sagt, dass er glaubt, dass ich gut für die Schauspielschule geeignet bin. Und als ich das dann damals bei ihm abgeholt hatte, er war auch nicht mein Lehrer, also er war der Schuldirektor, ich hatte mit ihm aber eigentlich gar nichts zu tun. Und dann sagte er halt, ja, ich habe gehört, dass du schwul bist und wenn du mit irgendjemandem reden willst, dann frag mich. Eigentlich hat er genau richtig gehandelt. Mich hat das damals überfordert und ich fand das übergriffig. Vielleicht, weil ich nicht öffentlich geoutet war in dem Sinne. Also ich hatte natürlich meinen Freunden und Freundinnen erzählt, dass das allerdings mein Schuldirektor mitbekommen hat, fand ich damals beängstigend oder komisch. Ja, das hat mir. Aber eigentlich war das genau richtig.
Die Reaktion des Lehrers oder des Direktors war richtig, aber auch die Frage, ja, wem kann ich vertrauen, ja?
Vielleicht gibt es ja geouteten Menschen an der Schule aus dem Kollegium. Vielleicht gibt es ja eine homosexuelle Lehrkraft. Und wenn man das als heterosexuelle Person mitbekommt, dass man vielleicht eher auf diese Person verweist, weil die einem natürlich ganz andere Ratschläge geben kann. Aber wenn es um Beratungsstellen geht, man kann das natürlich, glaube ich, am einfachsten ergoogeln, bevor ich da jetzt irgendwelche Ratschläge gebe. Es gibt aber auch Lambda, das ist ein Netzwerk für queere Jugendliche, das gibt es teilweise in Großstädten, also es gibt Lambda Berlin, es gibt aber auch Lambda Bund, und wenn man das eingibt, dann findet man auf jeden Fall die Kontaktseite, und da könnte ich mir vorstellen, dass die so gut vernetzt sind, dass sie eben dann auch in dem Landkreis oder in der Nähe des Dorfes, in dem man lebt, dann eben auch Institutionen nennen können.
Jetzt sagst du gerade, okay, damals in der Schule warst du noch nicht so weit, dann hast du ja beruflich einfach auch eine Karriere dann hingelegt, die Jahre gehen so ins Land, und ein öffentliches Coming-out hattest du dann mit Ende 30 in dem Printmagazin Stern mit einem offenen Brief. Was war der Anlass für diesen Brief, der anfing mit "Ich bin schwul"?
Der Anlass war, dass ich immer wieder, also es gibt ja diesen Code of Conduct, in dem Journalisten einen nicht outen oder nicht über die sexuelle Orientierung schreiben, obwohl sie es wissen. Und bei mir wussten das sehr viele Leute, denn ich hatte mich ja eigentlich nie versteckt. Es gab diverse Interviewanfragen, die ich aber meist ablehnte, weil ich einfach Sorge hatte, dass die Fragen in eine bestimmte Richtung gehen und ich mich damit einfach nicht wohlfühle.
Aber du warst ja vorher, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehen darf, auch schon häufig in Situationen, in denen du immer gefragt wirst, ja, auf was für einen Typ Frauen stehen sie denn und wie soll denn ihre Freundin sein? Also das ist ja auch schon eine für dich ja unangenehme Situation gewesen.
Das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Situation auch für andere Menschen, die in heterosexuellen Beziehungen leben, unangenehm ist, weil viele Menschen einfach von ihrem Privatleben nicht wirklich was preisgeben wollen. Es gibt natürlich immer noch Schauspieler und Schauspielerinnen, die sehr bekannt sind, wo auch jeder weiß, dass sie homosexuell sind, die sich immer noch nicht geoutet haben. Und ich lege dann immer so ein bisschen die schützende Hand über sie und sage, naja, aber jeder Mensch ist da anders und vielleicht ist das einfach eine Privatsphäre, die sie auch privat halten wollen. Und ich habe jetzt so die Hosen runtergelassen. Also ich meine, ich glaube, Privateres kann man von mir jetzt nicht mehr wirklich erfahren, aber da ist halt jeder Mensch anders. Und wenn die eben diese Privatsphäre weiterhin für sich behalten wollen, dann respektiere ich das auch. Sie sind trotzdem Teil der Community und ich hoffe, dass sie ein gutes Leben führen. Ich kann einfach nur sagen, mir hat diese Offenheit total gut getan und das war ein Befreiungsschlag und ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Was hat sich denn verändert durch die Offenheit dann? Was würdest du nennen?
Oh, ich weiß nicht, einfach nur ein Gefühl. Einfach nur ein Gefühl, was ich in mir trage, dass ich mich nicht verstecken muss, egal in welche Richtung, und dass ich offen leben kann. Und ein Kollege von mir, der war sogar mit einem Mann verheiratet und der hat sich am Set oder auch auf Veranstaltungen immer so gewunden, dass er nie erzählt hat, dass er überhaupt mit einem Mann zusammenlebt. Und der ist mittlerweile auch schon Anfang 40 und hat sich jetzt erst im Zuge von Act Out, wo sich ja 185 SchauspielerInnen geoutet haben, er hat sich da erst angeschlossen. Wenn ich mir denke, dass ich das in meiner mittlerweile 22-jährigen Karriere vor der Kamera immer so gehandelt hätte, das hätte mich innerlich aufgefressen. Aber andere Leute sind da offensichtlich ein bisschen resistenter und das macht denen nicht so viel aus. Für mich wäre es schlimm gewesen.
Und es gab eben diesen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, jetzt ist es für mich eben richtig. Und du willst selbstverständlich deine Liebe leben und auch zeigen.
Ich wurde hier und da nicht belächelt, aber schon verwundert angeschaut, gerade wenn ich im Ausland war und dort Menschen kennenlernte, die dann eben wussten, was ich im Fernsehen mache und dass ich ungeoutet bin. Das war für die unverständlich. Und ich habe dann immer gedacht, naja, habe eben diesen Satz gesagt, ja, ist mein Privatleben, geht ja niemandem was an. Und an diesem einen Abend hatte ich Besuch von meinem damaligen Austauschschüler, der wohnte in meiner Familie, als ich 14 war. Und der war in Berlin auf Geschäftsreise und der sagte dann eben, du, wenn ich Deutschland vermisse, dann google ich immer deinen Namen, weil über dich finde ich ja immer was. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen Familie wieder aus Deutschland zu mir reingeholt. Und du antwortest eigentlich immer ganz gut und setzt dich für viele Themen ein. Aber warum redest du denn nicht über deine Homosexualität? Und das hat mich dann sehr ins Grübeln gebracht. Und dann habe ich gedacht, ja, er hat eigentlich recht. Warum mache ich das nicht? Wovor habe ich Angst? Und Angst hatte ich eigentlich immer nur davor, dass mein Beruf zu Ende geht oder meine Karriere, dass ich keine weiteren Jobs mehr bekomme. Und dann habe ich aber in dem Moment gedacht, Also erstens glaube ich nicht unbedingt, dass das sein wird. Und zweitens, und wenn das so ist, dann mache ich halt was anderes. Dann muss ich vielleicht meine Ansprüche ein bisschen runterschrauben und muss mein Leben vielleicht ein bisschen kleiner gestalten. Aber ich möchte mich so nicht mehr fühlen. Und dann habe ich mich nachts hingesetzt und hatte erst mal angefangen, mir Fragen zu stellen. Also quasi Interviewer und Interviewter zu sein. Das ging dann aber irgendwann nicht auf. Ich muss auch sagen, ich glaube, wir hatten schon 2, 3 Kurze getrunken. Also weil ich war auch,
die
glaube
Zeilen
ich,
verschwammen die, schon ja, auf dem Laptop.
Als ich am nächsten Tag das nochmal gelesen hatte, dachte ich, okay, da merkt man dann, dass es dann auch schon 4 Uhr war, als ich dann die letzten Zeilen schrieb. Naja, also es war dann einfach ein offener Brief. Ich habe den nachts irgendwie noch rausgeschickt an 10 Leute. Ja. Die Reaktionen waren gut.
Und deiner Karriere hat es dann eben tatsächlich doch nicht geschadet, lieber Jochen. Mein Gast ist heute nicht Harry Styles, sondern Jochen Schropp. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk. Und Jochen Schropp hat als Autor das Buch geschrieben, Queer as Fuck, um Diversität eben sichtbar zu machen. Und wir haben gesprochen über das Selbstbestimmungsgesetz. Du lebst seit 4 Jahren offen schwul. Und auf der einen Seite ist mein Eindruck, Jochen, unsere Gesellschaft wird diverser, wird offener. Andererseits ist der Hass der Gegner, der reaktionären Mitmenschen auch so brutal wie nie. Stimmt das?
Ja, ich war total erstaunt, als ich gelesen habe, dass es im letzten Jahr in Berlin 731 Fälle gab, die auf Queerfeindlichkeit zurückzuführen waren. Und das sind nur die, die gemeldet wurden. Also ist die Dunkelziffer.
Und die Zahl ist gestiegen.
Die Zahl ist sehr gestiegen und die Dunkelziffer scheint ja noch sehr viel größer zu sein. Dann hat letztens ein befreundeter Redakteur die Erfahrung in Berlin-Neukölln machen müssen, zusammengeschlagen zu werden, als er mit seinem Partner unterwegs war. Die Schneidezähne wurden ihm ausgeschlagen, er hatte ein blaues Auge. Also wirklich richtig, richtig schlimm mit Rippenbruch und so weiter und so fort. Und ich kenne wirklich einige Menschen, und ich sage jetzt, die als queer gelesen werden, also weil bei mir, obwohl, ich meine, das weiß jetzt jeder, der sich für mich interessiert, aber man sieht mir jetzt vielleicht nicht jeden Tag oder immer an, dass ich auf Männer stehe. Aber gerade die eben auch sich vielleicht ein bisschen anders kleiden, und das ist ja auch ihr gutes Recht, die müssen mit Queerfeindlichkeit rechnen. Die fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr, sondern die versuchen sich immer ein Uber oder ein Taxi zu nehmen, wenn sie sich das denn leisten können. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass wir darüber doch eigentlich hinaus sein sollten. Und das ist dann eben der Moment, wo ich dann eben so Sätze wie, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ihr seid doch schon so weit, wir brauchen doch heutzutage 2022, wir leben doch in einem toleranten Deutschland.
Aber es ist ja wie so ein Backflash, dass man dann sagt, die Zahlen steigen. Das ist ja ein Versuch, an etwas festzuhalten, was nicht festzuhalten ist.
Ja, oder wenn wir nach Amerika gucken, wo in verschiedenen Staaten dann irgendwie keine Abtreibungen mehr möglich sind. Oder jetzt habe ich letztens gelesen, in Texas will ein Senator durchsetzen, dass Drag Queens verboten werden. Denn es gab wohl vor kurzem einen Sonntagnachmittag, wo Drag Queens zusammen mit Familien und Kindern so ein Drag Brunch gefeiert haben. Also Drag Brunch, Brunch kennen wir ja, ne? Frühstück und Mittagessen in einem. Wir sitzen ewig da und lassen es uns gut gehen. Und es gibt eben diese Kultur der Drag Brunches, wo Drag Queens durch so einen Nachmittag führen, sehr viele Witze unter der Gürtellinie machen. Man trinkt sehr, sehr viel und hat irgendwie Spaß. Und das ist natürlich eigentlich ein Tag der Freude. Und das haben sie mit Kindern gemacht, natürlich ohne Witze unter der Gürtellinie und natürlich auch ohne Alkohol. Und da haben sich dann eben konservative Eltern zusammengetan, haben demonstriert. Und dann guckt man sich Amerika an, wo irgendwie, man hat das Gefühl, monatlich ein Massenshooting stattfindet, wo irgendwelche Kinder in der Schule abgeknallt werden, die morgens durch Sicherheitskontrollen gehen müssen und trotzdem können sie sich nicht sicher fühlen. Aber das Waffengesetz, das wird nicht angefasst. Was angefasst wird, wären Drag Queens. Das ist doch absurd, Bärbel.
Das ist absurd, und man muss natürlich auch noch mal sagen, in Schulbüchern, eben auch in Polen und in Ungarn, darf das Thema Homosexualität ja auch nicht mehr umgesetzt werden und wird sofort vom Schulplan gestrichen. Auch hier gibt es sehr, sehr konservative Elternkreise, die das im Aufklärungsunterricht nicht wollen, sogar verbieten wollen. Also ein physischer Überfall, wie es dein befreundeter Redakteur erlebt hat, ist natürlich eine furchtbare Erfahrung und lässt natürlich auch Ängste wieder hochkommen, die du ja auch beschreibst aus deiner Kindheit. Wenn du als Schüler da 3 Klicken hattest, von denen du immer Angst haben musst, fallen die über mich her oder machen die mich fertig, greifen die mich an? Das ist ja auch eine Urangst, von der wir eigentlich dachten, wir haben sie schon überholt. Also, wir haben heute drüber gesprochen, das reicht natürlich nicht. Wir hoffen natürlich beide, dass die Diskussion innerhalb der Familien, im Freundeskreis weitergesetzt wird und dass man eben den Mund aufmacht und sich solidarisch zeigt und sagt, hey, was brauchst du? Ich bin da.
Toll. Schön zusammengefasst.
Danke dir für deinen Besuch.
Ich danke dir. Danke, Bärbel.
Und unser Gespräch gibt's natürlich als Podcast nachher auf hr3.de. Bastian Bender übernimmt jetzt hier. Habt einen fantastischen Sonntag. Ich bin Bärbel Schäfer.
Zu Hause in Hessen.